Ja, wie herzlich ich mich hier aufgenommen fühle, brauche ich vielleicht nicht zu sagen. Ich bin auch nicht das allererste Mal hier und ich freue mich wirklich sehr nach, ich weiß nicht wie lange, ich zähle die Tage nicht. Ich weiß, wie lange ich verheiratet bin und die Tage merke ich mir. Das ist auch gesund für mich. Viele andere Tage, gerade so, vielleicht noch die Geburtstage meiner Kinder, die habe ich auch noch im Kopf. Aber darüber hinaus war es das schon fast. Da muss man mich schon immer erinnern an so viele Dinge. Mich verbindet einiges mit dieser Gemeinde, einige Freunde hier, Leute, die hier in der Gemeinde sind, die ich kenne aus meiner Verwandtschaft von meiner Frau, die hier viele Jahre auch mitgewirkt haben und ich bin sehr froh, dass ich mal wieder unter euch sein darf, froh, die Gemeinde zu sehen, wie sie wächst und wie sie blüht und wie sie für viele Menschen hier in der Gegend ein Zuhause ist. Das freut mich sehr und von daher, weil wir heute das Abendmahl feiern, lasse ich es mal weiter. Ich kann nämlich lange irgendwelche Einleitungsreden schwingen. Ich habe euch etwas mitgebracht. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Das ist aber komisch. Was will der damit? Ja? Was hat er mit dem Seil hier vor? Unsere Männer waren vor einigen Wochen auf einer Männerfreizeit. Und es sollte eine Aktivfreizeit sein. Also nicht nur, wo man zusammen sitzt und nachdenkt, vielleicht ein bisschen Fußball spielt oder sowas, sondern nee, man sollte richtig auf den Berg hoch. Es war eine Freizeit in den Alpen und es war eine sehr, sehr gute Zeit. Ich konnte leider nicht mit, weil sie teilweise noch in der Schulzeit begann. Also ich kann mir keinen Urlaub nehmen, ich bin Lehrer und deswegen dachte ich mir, na gut, schade, werde ich mir einfach anhören müssen, was da so passiert ist aus den Geschichten, die sie erzählen. Schreibe früh morgens am Sonntag dem Erwin Schwind, das ist auch einer unserer Pastoren, eine kleine Nachricht bei WhatsApp und wie geht's euch so? Wie ist die Zeit bis jetzt? Super, sagt er. Es ist echt genial. Wir haben tolle Erlebnisse, erzähle ich zu Hause. Bis auf, dass sich zwei in dieser Nacht am Berg verloren gegangen sind und nicht mehr zurückgekommen sind. Und zwar war das so, deswegen auch das Seil hier. Die größte Gruppe ist Downhill mit dem Bike gefahren. Ja, so sagt man, das ist kein Fahrrad. Deswegen habe ich das bewusst auch so genannt. Und die fanden es ganz toll. Eine große andere Gruppe sind, sagen wir mal, Wandern. Ich würde sie beleidigen, wenn ich das sagen würde, aber es war so ein Klettersteig. War schon ein bisschen anspruchsvoller. Zwei haben gesagt, das interessiert uns beides nicht so sehr. Wir wollen richtig Free Climbing machen. Also die Steilwand hoch. Dazu braucht man so ein Seil. Ja. Und es war 6 Uhr abends, 7 Uhr abends, sie sollten langsam zurückkommen. So um 6 war es eigentlich angepeilt. Man kann ja eine Stunde später zurückkommen. Sie waren noch nicht da. Dann war es 8 Uhr abends, 9 Uhr abends und sie waren immer noch nicht da. Man wollte sich auf die Suche machen mit dem anderen Trupp und sagen, hey, wir müssen ja auf kurz gucken, es kann ja auch irgendwas passiert sein. Aber die Frau oder die Gastgeberin in der Hütte, in der Berghütte, sagte, nein, auf keinen Fall geht ihr jetzt raus, es ist dunkel. Wenn ihr jetzt rausgeht, wird es wirklich gefährlich. Die da draußen sind, die würden sich ja schon melden. Sie hatten ein Handy dabei, wenn irgendwas Schlimmes wäre. Und sie haben dann noch abends irgendwann geschrieben, es ist alles okay, wir kommen noch zurück. Aber sie wussten nicht, was los war. Na gut, sagten wir schlafen die Nacht, wir beten für sie. Morgens früh um 5 kamen sie dann an. Hatten eine spannende Geschichte zu erzählen. Sie waren an diesem Berg, hatten Seile natürlich ausgelegt und waren nicht schnell genug. Und dann wurde es dunkel. Und sie konnten auch nicht schneller werden. Ja, okay, es wird dunkel, lass mal schnell nach Hause laufen. Sie hingen an diesem Berg. Das Problem bei der Dunkelheit ist, man sieht das Seil nicht so gut. Aber am Seil hängt man und hängt das Leben. So haben sie die ganze Nacht, manchmal 2 Stunden, mit dem Handy und dem Licht vom Handy, von der Taschenlampe, gesucht, wo der nächste Sicherheitshaken für das Seil ist, damit sie nach unten kommen. An der Steilwand hängt, bis 5 Uhr morgens. Gott sei Dank hat das Handy so lange vom Akku her gehalten. War wahrscheinlich kein iPhone. Ne? Warum erzähle ich diese Geschichte? Sie sind dann um 5 Uhr morgens, weil sie sich die Mühe gemacht haben und gewusst haben, wenn ich mich an dem Seil nicht festhalte, ich will es jetzt nicht dramatischer machen, als es ist, aber das war eine ganz praktische Sache, werde ich nicht nach Hause kommen. werde ich meine drei Kinder nicht sehen. Und es war nicht ohne. Woran, das ist die Frage für uns heute Morgen, woran halten wir uns in unserem Leben als Christen fest, damit wir nach Hause kommen? Das ist meine Frage, so ganz plump mal formuliert. Was sind unsere Seile, die wir nicht loslassen dürfen, damit wir einmal nach Hause kommen? Und wo unser Zuhause ist, ich will jetzt keine riesenphilosophische Diskussion oder Einführung hier halten, wo unser Zuhause ist, als Menschen, die sagen, wir gehören zu Gott, sagt uns das Wort Gottes sehr, sehr deutlich. Im ersten Petrusbrief, dem Brief im Neuen Testament, aus dem ich den Text heute Morgen nehmen möchte, beginnt Petrus seine Gedanken folgendermaßen. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien und so weiter, die Gott, der Vater, ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Wo ist unser Zuhause? Petrus schreibt hier bewusst zu den Menschen und nennt sie zu Beginn seines Briefes: Ich schreibe an die Fremdlinge, an die Asylsuchenden. Im Englischen gibt es Übersetzungen, da heißt es so toll, an die Aliens. Wirklich. Weil das ist nichts anderes damit gemeint. Als jemand, der auf einem anderen Planeten gestrandet ist. Nicht wirklich zu Hause. Vielleicht von den anderen beäugt, kritisch, fragend, hinterfragend. Was will der hier? Der passt irgendwie so gar nicht hierhin. Was will sie hier? Wieso ist sie so komisch? Und warum schreibt Petrus das hier? Ja, es waren ganz praktisch Fremdlinge, weil es waren Zerstreute. Es waren Menschen, die nicht da gelebt haben in dem Moment, wo sie geboren sind. Wir wissen ja und haben das heute gehört, ich finde es so toll, dass ihr euch als Gemeinde dafür einsetzt und ich habe das Gefühl, wirklich den Kopf zerbricht und das Herz und im Gebet vor Gott seid, wie man diesen Menschen begegnen kann in diesem Land und ihnen helfen kann. Lange nicht alle in diesem Land denken so, lange leider auch nicht alle Christen. Und es waren ganz praktisch, wie die Menschen, die jetzt in unser Land kommen, Fremdlinge. Sie waren in einer Kultur, in einer Umgebung, in der sie nicht aufgewachsen sind. Und die Kultur ist anders als die, wo sie aufgewachsen sind. Also Petrus schreibt hier ganz praktisch. Aber wenn er das jetzt ganz praktisch aufgreift, hey, ihr wisst ja, ihr spürt das jeden Tag, ihr spricht eine andere Sprache als die Menschen, die um euch rum sind. Ihr lebt anders, ihr habt eine andere Kultur als die Menschen, die um euch rum sind. Ihr habt andere Gewohnheiten und irgendwie stößt ihr vielleicht manchmal den Menschen um euch rum ein bisschen bitter auf, keine Ahnung. Und irgendwie merkt ihr und spürt ihr, ihr seid nicht zu Hause. Und jetzt erkläre ich euch mal was. Als Petrus das nämlich aufgegriffen hat, dann meint er nicht nur so, ich erkläre euch jetzt, wie ihr euch da, wo ihr jetzt umgezogen seid, ganz praktisch, ja, von einem Land ins andere jetzt wieder wohlfühlt. Nee, er beschreibt dieses bewusst und will damit sagen, dieses Alien-Sein, dieses Fremdsein, so wie ihr es jetzt gerade spürt, dahinter ist auch eine geistliche Dimension. Weil er ihnen ein paar Verse weiter nämlich schreibt, ihr seid nach seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren. So als ob ihr tot wart und jetzt lebt. So als ob ihr gar nicht von hier kommt. Jesus sagt das so in seinen Worten, ihr seid hier in der Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. Und das greift Petrus hier auch auf und er sagt, ihr seid zu einem unbefleckten, unvergänglichen und unverwelklichen, wunderschöne Worte, die Luther hier in seiner Übersetzung gebraucht hat, wiedergeboren. Dafür seid ihr berufen und dieses Erbe wird für euch aufbewahrt. Ihr seid hier noch nicht da, wo ihr hin sollt. Das ist das, was Petrus so wichtig ist, zu betonen am Anfang seines Briefes. Ihr seid Fremdlinge. Nicht nur ganz praktisch, sondern ihr seid geistlich Fremdlinge in dieser Welt. Werdet euch das bewusst. Und dann schreibt er den ganzen Brief, ich sage das mal ganz salopp, er hat verschiedene Ziele, aber um ihnen zu helfen, wie können sie es schaffen, jetzt als Fremdlinge, als Aliens, als die, die ein Zuhause woanders haben, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Wie können sie es schaffen, an dieser manchmal Steilwand des Lebens nicht abzurutschen, sondern sich am Seil festzuhalten, um nach Hause zu kommen, zu Gott? Und um das jetzt von ganz diesen Bildern zu befreien, wie kann ich es als Christ schaffen, meine Identität auf dieser Welt zu leben, ohne weltfremd zu sein, die Welt vor Augen, aber den Himmel im Blick? Und ich wünsche uns, dass wir jetzt aus dem Wort Gottes heraus vom Petrusbrief darauf Antworten finden. Sehen, wie Petrus hier den Menschen das nahe bringen möchte, damals und uns heute. Wie können wir es schaffen, mit einem klaren Blick in dieser Welt, aber den Himmel nicht aus dem Auge zu verlieren? Damit wir nach Hause kommen. Denn das, was Petrus hier am Anfang beschreibt, ist radikal. Jetzt denkst du vielleicht, ja, jetzt Karl, willst du jetzt uns irgendwie sagen, wir sollen uns abkehren von dieser Welt und wir Christen sollen nichts mit der bösen Welt zu tun haben, besser unsere Augen zumachen, ja, so wie meine Kinder, wenn die sagen, Papa, such mich, und dann komme ich hin, ich denke jetzt, ich verstecke mich immer nur so, ja. Kennen das alle vielleicht von unseren Kindern. Wo bist du denn, Marc? Und dann, huhu. Ja, ihr kennt das vielleicht. Nee, nicht die Augen zumachen und denken, ah, ich bin jetzt woanders. Angst zu haben. Nee, das ist niemals in der Bibel irgendeine Aufforderung. Ja, wir sollen die Welt klar vor Augen haben, aber wir sollen wissen, wo unser Zuhause ist. Wir sollen wissen, dass unser Zuhause Gott ist. Jetzt schon hier auf diesem Planeten und noch viel mehr dann, wenn wir angekommen sind, wo das Seil zu Ende ist. Bei ihm. Im Himmel. Eine unglaubliche Sache, die auf uns wartet. Wir sind wiedergeboren für eine lebendige Hoffnung. Wir sind Aliens. Das ist unsere Identität. Mit radikal anderen Prioritäten wie Menschen, die Gott nicht kennen. Für die Gott keine Realität ist. Und das ist, wenn ich das jetzt ganz kurz definieren darf, für mich persönlich dieses alte Wort weltlich. Jemand ist nur auf diesem Planeten, auf diese Erde und im geistlichen Sinne von der Bibel her weltlich orientiert, wenn er Gott ignoriert. Das ist im tiefsten eigentlichen Sinne Weltlichkeit. Dass Gott in der Lebensrechnung bei mir keine Größe spielt oder nur eine Nebengröße. Dass ich den Blick für die echte Realität und meine Existenz aus dem Auge verliere, dass ich für Gott gemacht bin, von Gott gemacht bin. Das ist Weltlichkeit. Und Geistlichkeit bedeutet nicht irgendwo abgehoben zu sein, sondern Geistlichkeit bedeutet zutiefst die Realität Gottes für alle Bereiche seines Lebens komplett ernst zu nehmen. Das ist das, was Petrus hier schildert. Und deswegen gibt er den Menschen hier im Petrusbrief ganz, ganz praktische Schritte. Und ich beschränke mich auf ein paar ganz praktische Dinge, die er im vierten Kapitel erwähnt. Und ich möchte diese Verse lesen aus dem vierten Kapitel im ersten Petrusbrief, ab dem Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren, und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Vielleicht habt ihr eine Übersetzung, die etwas geschliffener das Deutsche wiedergibt. Ich liebe Luther, also seine Übersetzung. Und ich hoffe, dass das, was hier drin steht, uns jetzt gleich ganz nahe kommt. Und dass es für uns wie so Seile sind, an denen wir festhalten. Und ich darf uns das so zusprechen aus dem Wort Gottes heraus. Wenn wir uns an diesen Dingen festhalten, die wir gleich aus dem Text ziehen, die Petrus uns hier geben möchte, dann werden wir den Himmel nicht aus dem Blick verlieren. Dann werden wir nach Hause kommen zu unserem Vater im Himmel. Und das Erste, was Petrus hier sagt: Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Und ich möchte uns zusprechen aus diesem Wort: haltet fest am Gebet. Haltet fest am Gebet. Und Petrus führt das hier ein und er begründet das direkt. Er sagt, es ist nämlich sehr, sehr ernst. Und viel mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Man könnte hier eine ganze Predigt oder eine ganze Reihe drüber halten. Was meint er denn mit? Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Also, wenn wir jetzt 2000 Jahre später das lesen, ja, wie ernst kann man das nehmen? Wenn er damals schon dachte, ja, ziemlich bald wird diese Welt ein Ende haben und dann ist es vorbei. Und jetzt 2000 Jahre lesen wir das später. Ist es vielleicht wirklich so ernst oder hat er da nicht ein bisschen übertrieben? Sollen wir jetzt irgendwie so das Ende dieser Welt an die Wand malen? Nee, das ist nicht das, was Petrus im Sinne hat. Petrus wusste selber ganz genau, er war damals vielleicht so 40 Jahre ungefähr um den Dreh, wo er das geschrieben hat, vielleicht 50. Und er wusste, Jesus hat ihm versprochen, ganz kurz bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, dass er sehr alt werden würde, wenn er stirbt. Das kann man nachlesen in Evangelien ganz am Ende, wo sie Jünger da mit den Fischen, mit Jesus Fisch gegessen haben und dann weiter. Könnt ihr mal nachher gucken. Keine Zeit jetzt leider für. Also Petrus wusste, er wird alt werden, ganz direkt. Er meinte also nicht, dass übermorgen Gott wiederkommen kann. Und deswegen jetzt, Leute, halt, reißt euch am Riemen und konzentriert euch jetzt mal endlich auf Gott und nicht so auf die kleinen Dinge des Alltags. Nee, Petrus meint was sehr Ernstes. Und ich glaube, deswegen galt das damals, so wie es auch heute für uns gilt. Wenn ich an bestimmten Seilen meines Lebens nicht festhalte, kann ich auch abrutschen. Und er will damit sagen, es ist so ernst, unser Leben. Unser Zuhause wartet auf uns. Verspielt das nicht so einfach. Wir sind nicht einfach nur so Hobbychristen. Christsein ist nicht so ein Ding in unserer Vitrine oder ein Kreuz über unserer Tür. Zu allem anderen, was in meinem Leben richtig cool ist und gut ist und dass ich so mache, wie ich es mir gefällt, kommt diese kleine religiöse Touch ja eigentlich so ganz spirituell rüber. Eine gute Sache. Christsein ist eine radikale Identitätsverschiebung. Deswegen sagt der Aliens. Du bist jemand ganz anderes. Dein Zuhause ist wo ganz anders. Deine Staatsbürgerschaft ist nicht in erster Linie in Deutschland, sondern im Himmel. Das ist das, was Petrus ihnen hier so deutlich machen will. Und er sagt, es ist so ernst, Leute. Passt auf, dass ihr das nicht verspielt, weil man kann es leicht aus dem Blick verlieren, wo unser Zuhause ist. Und deswegen sagt er, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Achte auf die persönliche Beziehung, auf das Gespräch mit Jesus. Denjenigen, das will Petrus hier sagen, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge, den du bald von Angesicht zu Angesicht sehen wirst. Wirst du ihm als Freund begegnen? Als Bekannten? Oder wird er deinen Namen gar nicht kennen? Du willst ihm nicht wie einen Fremden begegnen, wenn er kommt, sondern wie dem besten Freund. Und deswegen sagt Petrus hier, deswegen seid nüchtern zum Gebet. Sei in der Nähe Gottes. Nüchtern ist etwas, ja, das ist das Gegenteil von besoffen. Ja, das Gegenteil davon, blau zu sein. Und was ist mit Menschen, die zu viel Alkoholintus haben? Ich denke, viele von uns kennen solche Menschen, haben sie vielleicht schon mal gesehen, also sind irgendwo schon mal solche Menschen begegnet, vielleicht mal auch im Spiegel, ich weiß nicht. Und was ist das Problem von solchen Menschen? Also, wenn ich die gesehen habe, vor allem meine Abschlussfahrt damals im Abitur, war das total spannend, die haben sich alle, fröhlich gefeiert und dann kamen sie abends an den Strand und haben da alle möglichen komischen Sachen gemacht. Und was mir auf jeden Fall zusammengefasst aufgefallen ist, ja, wenn sie da am Strand vor allen Leuten unbedingt ja keine andere Toilette suchen mussten, war mir das total spannend. Ey, merken die das nicht, was hier los ist? Dass sie hier in der Öffentlichkeit völlig sind? Ist das nicht peinlich? Nee. Die Realität ist verschoben. Wenn man betrunken ist. Deswegen darf man kein Auto fahren. Man kann sich nicht so genau konzentrieren. Deswegen darf man viele andere Dinge nicht. Weil man kann die Welt um sich herum nicht wirklich real wahrnehmen und darauf reagieren. Das ist das größte Problem. Und ich darf das mal so sagen, wenn Petrus hier sagt, seid nüchtern und besonnen zum Gebet, dann sagt er, Leute, seid nah an Jesus dran, weil wenn ihr das nicht seid, werdet ihr weltbesoffen. Und das heißt nichts anderes als, ihr verliert die Realität Gottes aus den Augen. Menschen, die nicht nah, Christen, die nicht nah im Gespräch bei Gott sind, verlieren den Blick für den Himmel aus den Augen. Und damit verlieren sie nicht irgendwie etwas Nebensächliches, sondern die absolute existenzielle Realität dieses Universums, Gott selbst vor Augen. Man kann diesseits oder weltbesoffen sein. Diese Welt kann einen dem Verstand vernebeln, so dass man Gott nicht mehr im Blick hat. Und wenn ich darüber rede, nicht weltlich zu sein, dann will ich nicht über irgendwelche kleinen Nebensächlichkeiten des Alltags reden oder was ein Christ darf oder nicht darf, sondern ich will darüber reden, dass es darum geht, die Realität, dass Gott der Allmächtige ist, der den Himmel und Erde gemacht hat, der den Menschen gemacht hat und den Menschen liebt, der seinen Sohn auf diese Welt gegeben hat, dass er am Kreuz für die Menschheit stirbt, damit alle, die an Glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dass er einmal wiederkommen wird. Und die ihn kennen, die Seinen, nach Hause zu holen. In einen Himmel, der unglaublich wunderüberwältigend schön ist. Das ist die Realität. Man kann diese Realität aus den Augen verlieren. Und deswegen sagt Petrus, deswegen seid nicht weltbesoffen. Seid nüchtern zum Gebet. Haltet fest am Gebet, am Gespräch mit Gott. Und dann redet er weiter. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Viele Verse, auch aus dem Alten Testament, aus dem Griechischen kann man das übersetzen. Haltet fest an der Liebe. Haltet fest an der Liebe. Klammert euch an der Liebe fest. Haltet fest an der Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Wenn ich liebe, dann vergebe ich. Haltet fest an der Liebe, indem ihr einander vergibt. Haltet nicht fest am Vergehen des anderen, sondern am Vergeben für den anderen. Das ist das, was Petrus der Gemeinde hier aufträgt. Denn wenn ihr einander nicht vergibt, dann zerstört ihr die Beziehungen, die euch gerade daran erinnern, dass ihr woanders zu Hause seid. Wie schnell ist man innerhalb einer Gemeinde? Und ja, wir sind hier nicht perfekte Leute. Ich stehe hier nicht vor euch als jemand, der sagt, wir Christen sind die Besten auf der Erde. Jeder, der lange Christen kennt, weiß, dass es nicht so ist. Jeder, der meine Frau fragt, weiß, dass ich nicht immer so bin. Deswegen sagt Petrus hier, haltet fest an der Vergebung. Haltet fest an der Vergebung. Was ist das größte Problem eigentlich? Vielleicht kann ich das mal so formulieren. Im Zusammenleben einer Gemeinde. Von Christen. Überhaupt vielleicht von Menschen. Ich glaube, ich darf das so allgemein fragen. Ich glaube, das größte Problem sind immer ich und du. Nicht irgendwelche Sachen, die dann passieren, sondern das Problem bist du und ich. Ich bin ein Sünder. Und du auch. Jeder, der hier sitzt. Und das gibt Probleme, das verspreche ich dir. In dieser Gemeinde gab es Probleme und wird es Probleme geben. Und in meiner genauso. Und deswegen sagt Petrus, vergebt einander. Das ist kein Schönreden, kein, oh ja, mach mal ein Auge zu. Ja, ist nicht so schlimm, was der macht. Nee, das war schlimm, was sie gemacht hat oder er. Das hat weh getan. Und das tut weh. Und es wird wahrscheinlich an manchen Punkten eine Narbe geben, die wird man immer sehen in meinem Leben. Das sind hier nicht Kleinigkeiten. Oh, er ist mal 5 Minuten zu spät gekommen. Das sind tiefe Verletzungen und Wunden. Haltet fest an der Vergebung. Denn Petrus benutzt es hier so wunderschön in den Worten, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge zu. Wie eine Decke. Nicht das Verstecken, aber zudecken. Ganz bewusst vergeben. Wo ist solch ein Gott so wie du? Lesen wir es im Alten Testament in wunderschönen Versen. Wo ist solch ein Gott so wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes, der in seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter seine Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. So vergibt Gott dir. So bietet Gott dir Vergebung an und mir am Kreuz. Das, woran wir uns heute erinnern werden, ganz intensiv im Abendmahl. Und so, das ist der rote Faden in der Predigt von Jesus, so vergebt auch untereinander, so begegnet auch euch einander. So wie ich Gott euch liebe, liebt den Nächsten, den Menschen, der um dich rum ist. Habt eine tiefe, beständige Liebe. Kultiviert diese Liebe. Haltet fest an dieser Liebe. Lebt miteinander als Christen. Geht euch nicht aus dem Weg, sondern vergebt einander. Haltet fest am Willkommensein. Denn Petrus, das ist das Dritte, was wir aus dem Text lesen, sagt, seid gastfrei untereinander ohne Murren. Es ist spannend. So einfach? So praktisch? Er hat vorher über diese Liebe geredet. Ja, das kann ja manchmal sehr so irgendwie transzendent sein. Das kann ja so sehr philosophisch oder theologisch oder was auch immer sein. Aber manchmal nicht so praktisch. Wie halte ich denn fest an der Liebe? Ja gut, eine Sache war ganz radikal. Vergebt einander. Und jetzt sagt er, und jetzt sage ich es noch praktischer. Mach deine Tür auf und lass sie rein, die Menschen, die neben dir sitzen gerade. In dein Haus. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Seid beieinander zu Hause, um euch zu erinnern gegenseitig, wo euer Zuhause ist. Das ist das, was Petrus hier den Christen weitergeben möchte. Seid gastfrei untereinander. Haltet fest an dem Seil des Willkommenseins. Christen sind Menschen, die sich dadurch auszeichnen sollten, dass sie andere in ihrer Nähe willkommen heißen. Und zwar nicht nur die Menschen, die vielleicht gerade Kleidungsstil, Einkommens- und hobbymäßig zu einem sehr gut passen, sondern jeder, der hier sitzen könnte und auch Menschen, die hier noch nicht sitzen, die vielleicht auf deiner Arbeit deine Angestellten sind oder dein Chef oder deine Kollegen oder deine Nachbarin. Haltet fest am Willkommensein. Öffne dein Zuhause und mach dein Zuhause, dein Haus für ein Zuhause für andere Menschen. Manchmal wird es nämlich so passieren, wenn du die Türen deines Hauses öffnest, dann werden sich die Türen eines Herzens öffnen. Zuerst von deinem Herzen für den Menschen, den du einlädst. Und dann vielleicht auch in dem Herzen von dem Menschen, den du eingeladen hast, zu dir. Vielleicht ist das ein ganz praktischer Schritt bei jemandem, dem du noch nicht vergeben kannst. Lad ihn in dein Haus ein. Öffne deine Türen. Denn unsere Häuser sollten offen sein, weil unsere Herzen offen sind, weil Gottes Herz uns gegenüber offen ist. Das ist seine Einladung an uns am Kreuz. Und dann, als Letztes, sagt Petrus und fordert Petrus hier auf, und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Haltet fest, will Petrus hier den Christen sagen, haltet fest am Wohl des anderen. Das soll euer Fokus sein in eurem Leben als Christen. Als Christen seid ihr geeicht, nicht zuerst ich, sondern zuerst du. Das ist die Kurzform von Christsein. Was heißt Christsein? Ich liebe Gott und ich liebe dich. Das ist Christsein. Christsein kann nicht sein, ja, weil ich Gott liebe. Nein, weil ich Gott liebe, liebe ich immer jeden, den Gott liebt. Und Gott liebt diese Welt. Und Gott liebt seine Kinder. Über alles. Er hat seinen Sohn für sie gegeben. So sehr liebt Gott dich und mich. Und so sehr liebt Gott deinen Nächsten, der neben dir sitzt oder neben dir wohnt. Halte fest am Wohl des anderen, dient einander. Und das ist nicht cool. Und hier sehen wir vielleicht etwas, was absolut deutlich raussticht. Das ist nicht weltlich, in Anführungsstrichen. Das ist das Gegenteil davon, Gott zu ignorieren. Es ist absolut, Gott in seine Rechnung als die größte Größe mit reinzunehmen. Als den entscheidenden Faktor im Leben. Wenn ich das tue, dann und weiß, wie sehr Gott jeden, der hier sitzt, liebt, dann weiß ich, dass Gott mich dafür berufen hat, für sie ein Manager zu sein. Das ist nämlich genau das Wort hier. Bei Luther klingt es ein bisschen vielleicht so Haushalter, ja, Haushälterin. Es ist ein Manager oder Managerin der Gnade Gottes. Das ist, was Gott dir anbefohlen hat. Du bist eine Managerin, ein Manager der Gnade Gottes. Mit deinem ganzen Charakter und deinen Begabungen, ganz praktisch und geistlich gesehen, die Gott dir gegeben hat. Und was sollst du mit diesen Dingen tun? Du sollst diese Dinge so managen, dass der neben dir sitzt, dass die neben dir sitzt, spürt, wie lecker es sein wird, wenn wir einmal zu Hause sein werden. Das ist das, was er hier sagt. Als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Und das ist nämlich so quasi in Häppchen. Das ist wie so, ja, so mundgerecht machen, wie gut Gott ist. Und wie herrlich das Zuhause bei ihm sein wird. Und wie sehr alles, was wir hier tun und wofür wir hier sind, genau dazu dienen sollte, dass alle Menschen um uns herum merken sollen und spüren sollen und schmecken sollen und erleben sollen. Gott hat ein Zuhause für uns gemacht und es ist nicht hier in erster Linie. Das heißt nicht, dass wir das Auge, ich sag's extra, damit man mir nicht nachher sagt, du predigst ja hier so Weltfremdheit, ja. Wegen dir, Karl, und wegen solchen Leuten wie dir hat damals Karl Marx gesagt, Religion ist Opium fürs Volk, ja, und soll von den jetzigen schlechten Zeiten ablenken und einfach nur auf den Himmel fixieren und dann sind die Menschen genügsam und still. Ja, das war Karl Marx kurz zusammengefasst. Aber ich glaube, das Christsein ist die einzige Religion, die gerade das nicht ist. Und niemals in der Bibel dazu aufruft, seinen Blicke für die Realität zu verschließen. Nein, wir sollen unsere Blicke gerade, und das ist das, wofür das Christsein aufruft, unseren Blick für die Realität öffnen. Gott ist real. Und er ist das Entscheidende auf diesem Planeten und darüber hinaus. Das ist unsere tiefste Identität. Und deswegen haltet fest am Gebet. Haltet fest daran, einander zu vergeben, dass die Beziehungen hier untereinander nicht zerrütten unter uns Christen. Dass wir am Verletzungen nicht ganz uns entfernen von jeder Gemeinschaft mit anderen Christen, weil Christen können brutal sein. So wie alle Menschen, die Sünder sind, sehr brutal sein können. Halte fest an Willkommensein, öffne deine Türen und halte fest am Wohl des anderen. Du bringst Gottes Gnade, den Geschmack des Himmels, den Geschmack von unserem Zuhause, deinem Bruder, deiner Schwester, den Mitchristen, die um dich herum leben. Das macht Kirche aus. Ich vermittle dem anderen den Geschmack dessen, was auf uns wartet im Himmel. Das, was wir gleich schmecken wollen. Dass Jesus Christus, Moment, Wohnungen für uns zubereitet. Ein Zuhause, das mit Worten nicht zu beschreiben ist. Für uns, die wir seine Kinder sind. Und deswegen möchte ich mit dem Vers schließen im Kapitel 4, mit dem Petrus diese Gedanken, dieses haltet fest an der Liebe, haltet fest am Gebet, an der Vergebung, am Wohl des anderen, an den offenen Türen. Das beginnt er mit den Worten, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Weil Jesus Christus für uns gelitten hat auf dieser Erde, damit wir den Blick für die Realität, den Himmel, nicht aus dem Auge verlieren. Darum lasst uns von ihm auch mit diesem gleichen Sinn ausrüsten. Den Blick, den Himmel im Blick haben, die Welt vor Augen. Gott segne euch dabei. Ich möchte gerne dafür beten. Du Gott, hast mich gemacht, hast uns alle gemacht. Du hast diese Erde gemacht und sie ist wunderschön. und gleichzeitig so kaputt. An allen Ecken und Enden sehen wir, Herr, wie du es dir vielleicht mal gedacht hast. Es gibt so viele tolle Dinge, die wir erleben. In der Liebe, in dem Miteinanderleben. In allem, Herr, was du uns auf diesem Planeten schenkst, es ist an vielen Punkten so herrlich. Und gleichzeitig, Herr, so weit weg von dir. So kaputt, so geschunden und krank. So geschlagen und mörderisch. Wir können unsere Augen davor nicht verbergen, auch wenn wir das manchmal wollen, damit es leichter zu ertragen ist. Darum bitte ich dich, Herr, nicht, dass wir unsere Augen für diese Welt schließen, nein, dass wir sie nämlich wirklich öffnen, unsere Augen, und sehen, dass du real bist. Ich bitte dich, bewahre uns davor, dich aus den Augen zu verlieren. Und hilf uns, dass wir im Gespräch mit dir bleiben, im Gebet. Dass wir ganz neu wieder Zeiten des Gebets in unserem Alltag leben, in deine Nähe kommen. Herr, hilf uns, die Türen unseres Herzens für andere Menschen zu öffnen, indem wir ihnen vergeben, auch wenn sie wirklich sich stark an uns vergangen haben. Gib uns Kraft, die Türen unserer Häuser zu öffnen, um diese Liebe praktisch zu leben. Wirklich, echt als Christen, nicht sich nur sonntags zu begegnen, sondern in seinem ganzen Leben miteinander durch dieses Leben zu gehen. Und hilf uns, die ganze Zeit im Kopf zu haben, wenn wir als Christen leben, was braucht der andere? Wie kann ich ihm mit Liebe dienen, dass er dich nicht aus dem Blick verliert? Herr, segne diese Gemeinde hier im Ort, dass sie eine Gemeinde wird, die sich festhält an dir, den Blick für den Himmel nicht verliert und voller Freude und fröhlich auf dieser Erde ein Zeugnis für dich ist. Amen.